Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam den ersten Timotheusbrief aufzuschlagen. 1. Timotheus 6, wir werden heute die Verse 3 bis 5 lesen und untersuchen. Und die heutige Bibelstunde habe ich überschrieben, die Gefahr vor falscher Lehre oder die Gefahr vor falschen Lehrer. Und ich lese aus 1. Timotheus 5, Kapitel 6, die Verse 3 bis 5. Dies lehre und ermahne, wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind, und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken, aus denen entsteht Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die an der Gesinnung verdorben sind und die die Wahrheit verloren haben, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Soweit zum Wort Gottes, welches wir heute gemeinsam betrachten werden. Nachdem Paulus in den vergangenen Kapiteln auf die innere Struktur der Gemeinde eingegangen ist, geht er jetzt abschließend nochmal auf einige Anweisungen ein, die er Timotheus weitergeben will. Wir befinden uns, wenn man es so sagen kann, im letzten Teil des ersten Timotheusbriefes, im Abschluss des Briefes. Und in diesem Abschluss, nicht nur in den Versen, die wir heute gelesen haben, sondern in den restlichen Versen bis Vers 21 aus dem sechsten Kapitel, gibt Paulus noch viele, viele Anweisungen Timotheus auf den Weg, auf die er achten soll. Und wir merken, dass Paulus vor allem in diesem Abschnitt nochmal auf Irrlehrer eingeht. Wir haben bereits mehrfach gesehen, dass Irrlehrer in die Gemeinde in Ephesus gekommen sind und dass die Aufgabe von Timotheus war, diese Irrlehrer aus der Gemeinde zu stoppen und ihnen den Mund zu verbieten. Das war seine Aufgabe. Und wir merken, dass Paulus sich hier wiederholt. Und das tut er nicht, weil ihm langweilig ist oder weil er noch mehr Platz auf seinem Papier hatte, sondern das tut er, weil das Anliegen war, das er hatte, als er diesen Brief geschrieben hat. Sein Anliegen war es, Timotheus zu unterweisen, laut Kapitel 4, Vers 15, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Wie man den Gottesdienst gestalten soll. Wer ein Ältester sein soll und wer nicht. Wer ein Diakon sein soll und wer nicht. Welche Lehre man predigen soll und welche Lehre man nicht predigen soll. Wie man sich um Bedürftige und Witwen kümmern soll. Wie man sich um Älteste kümmern soll und, wie wir auch letzte Woche gesehen haben, wie sich Knechte gegenüber ihren Herren verhalten sollen. Und wenn wir in den nächsten Bibelstunden diesen letzten Abschnitt des Briefes genau untersuchen werden, dann wird uns auffallen, dass einige Dinge, die Paulus bereits in Kapitel 1 gesagt hat, hier nochmal wiederholt werden. Wir lesen zum Beispiel in Vers 3 aus dem 6. Kapitel, dass Paulus ihm sagt, dies lehre und ermahne. Und dann zeigt er ihm auf, dass es einige gibt, die nicht so lehren, wie er lehren soll. Und wenn wir zurück in Kapitel 1 gehen, in Vers 3, dort lesen wir dann, dass Paulus sagt, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere lehren zu lehren. Noch sich mit Fabeln und endlosen Streitregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern. Und hier sehen wir einfach diese Parallele. Timotheus soll in der Gemeinde bleiben, damit andere Lehrer nichts Falsches lehren und damit er die Wahrheit lehrt. Und hier wiederholt Paulus sich und sagt, dies lehre und ermahne. Und dann zeigt ihnen auf, dass es einige gibt, die nicht so lehren. Und wenn wir weiterlesen, später in Kapitel 6, dann kommt irgendwann ein Lobpreis, in den Paulus ausbricht, in den Versen 15 und 16, wo er den allmächtigen Gott, den Herrn der Herrscher und den alleinigen unsterblichen Gott anbetet. Wenn wir zurück in Kapitel 1 gehen, Vers 16, dort bricht Paulus auch einen Lobpreis aus in Vers 17, wo es heißt, dem König der Zeitalter, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der letzten Verse in dem ersten Timotheusbrief richtet sich nochmals an Timotheus, wo Paulus zu ihm sagt, dass er sich von den ungöttlichen Lehren und Geschwätzen, von den falschen Lehren abwenden soll. Und dasselbe hat er bereits in Kapitel 1 gesagt, dass er sich nicht dass die Lehrer sich mit endlosen Fabeln und Geschlechtsregistern abgeben und dass Timotheus sich von diesen Leuten abwenden soll, beziehungsweise dass er ihnen gebieten soll, nichts Falsches zu lehren. Und wir sehen hier einfach viele Parallelen, die Paulus bereits in Kapitel 1 gesagt hat. Und wir merken, dass Paulus diesen ganzen Brief abrundet, indem er Timotheus nochmal auf die wichtigsten Dinge ausrichtet. Er hat ihm gezeigt, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Und jetzt geht er nochmal explizit darauf ein, Timotheus, achte nochmal darauf, was ich dir geboten habe, dass keine falsche Lehre in der Gemeinde verkündigt werden soll. Paulus warnt in dem Abschnitt, den wir heute anschauen wollen, Timotheus nochmal daran vor der zerstörerischen Gewalt und Macht falscher Lehre. Und ich denke, wir tun gut daran, wenn wir uns heute nochmal darauf besinnen, wie zerstörerisch eine falsche Lehre ist, ein falsches Evangelium und wie wichtig es ist, dass wir diejenigen erkennen, die eine falsche Lehre in die Gemeinde bringen wollen. Und Paulus zeigt uns hier erstens deutlich den Charakter solcher falschen Lehrer auf in Vers 3 und abschließend zeigt er uns in Vers 4 den Charakter auf und in Vers 5 dann auch die Motivation, welche die falschen Lehrer motiviert, ein falsches Evangelium in die Gemeinde zu bringen. Und diese drei Punkte wollen wir heute genauer anschauen. Die Kennzeichen der falschen Lehrer, also was macht einen falschen Lehrer aus? Den Charakter der falschen Lehrer, wie sind sie gestrickt? Und abschließend dann die Motivation falscher Lehrer. Was treibt diese Leute an, ein falsches Evangelium zu predigen? Das ist unser Ziel für heute Abend, damit wir gemeinsam unterwiesen werden und unterrichtet werden, wachsam zu sein. Und falls jemals der Fall in dieser Gemeinde sein sollte, wo falsche Lehrer auftauchen, dass wir gewappnet sind und sehen können und unterscheiden können zwischen richtigen Lehrern und falschen Lehrern. Lass uns gemeinsam den ersten Punkt betrachten, die Kennzeichen der falschen Lehrer. Die Kennzeichen der falschen Lehrer. Paulus sagt hier zu Timotheus, dies lehre und ermahne, wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt der gesunden Worte, die unseres Herrn Jesus Christus sind und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist. Mit diesen Worten, dies lehre, schließt Paulus sozusagen den Gedankengang ab, den er zuvor aufgezeigt hat und öffnet einen neuen Gedankengang. Timotheus soll lehren, was Paulus zuvor gesagt hat, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Aber Timotheus soll auch lehren, was er jetzt sagen wird. Und die Aufforderung, dass Timotheus lehren und ermahnen soll, wiederholt sich in diesem ganzen Brief wie ein Echo. In jedem Kapitel kommt immer wieder die Aufforderung an Timotheus, dies lehre, lese vor, ermahne. Und zu lehren, wie wir schon gesehen haben, bedeutet zu unterweisen, die gesunde Lehre zu predigen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und zu ermahnen bedeutet einzuschärfen, einzuprägen, darum zu ringen, dass die Leute die Wahrheit verstehen, dass die Leute die Wahrheit annehmen. Und das ist der einzige Weg, um falsche Lehre in der Gemeinde zu vermeiden, das Richtige zu lehren und das Richtige zu verkündigen und das Richtige in die Herzen der Leute einzuschärfen. Das ist der Weg, den wir als Gemeinde von Gott bekommen haben, damit keine falsche Lehre in diese Gemeinde kommt, das Richtige zu lehren. Wisst ihr, das, was die Gemeinde Jesu Christi in diesen Tagen am meisten braucht, sind Männer, die Gottes Wort klar und deutlich predigen. Das ist das, was die Gemeinde Jesu Christi am meisten braucht. Eine klare Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Denn wir leben in einer Zeit, wo die Verkündigung von Gottes Wort in den Gemeinden immer mehr an Priorität und Autorität verloren hat. Wir müssen das so sagen. Wir leben in einer Zeit, wo das Evangelium, wo die Predigt des Wortes Gottes immer mehr an Priorität und Autorität verloren hat. Und es ist nicht nur so, dass andere Dinge mehr Priorität bekommen haben, wie Musik oder soziales Engagement in der Stadt, in der man lebt. Das ist nicht in erster Linie das Tragische, dass diese Dinge zugenommen haben. Das Schlimme ist, dass die Predigt selbst an Kraft und Autorität verloren hat. In evangelikalen Gemeinden. Weil nicht mehr das klare Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird. Selbst in evangelikalen Kreisen wird eine klare Verkündigung des Evangeliums ausgetauscht und es werden Motivationspredigten gehalten. Es wird nicht in erster Linie aufgezeigt, dass du verdorben bist und dass du ein Sünder bist und dass du Gnade brauchst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, sondern es wird aufgezeigt, wie gut du bist, dass deine Sünde gar nicht so gravierend ist, wie du denkst, und dass Gott über deine Sünden hinwegsehen wird. Es wird gelehrt, dass Gott doch nicht seinen eigenen Sohn am Kreuz hinrichten lässt für Menschen. In evangelikalen Kreisen werden solche Dinge gelehrt. Und deswegen verliert die Predigt, auch wenn noch gepredigt wird, an Kraft und Autorität, weil nicht mehr Christus gepredigt wird, sondern Moral, und der Mensch wird in den Mittelpunkt gerückt und dem Menschen wird schön über die Schultern gestreichelt und ihm wird gesagt, wie gut er ist. Und wenn der Mensch nicht erkennt und sieht, dass er verloren ist in seiner Sünde und dass er von sich selbst aus vor Gott nicht bestehen kann, wie soll diesem Menschen dann noch geholfen werden? Erst wenn der Mensch erkennt, dass er ein Sünder ist, dann versteht er, dass er Gnade braucht, dann versteht er, dass er einen Retter braucht, und dann kann er durch die Gnade Gottes Christus annehmen und Christus wird sein Leben verändern und erneuern. Wisst ihr, in Amerika werden Woche für Woche Stadien mit 10.000 Menschen gefüllt, denen genau so eine Botschaft verkündigt wird, dass sie gut sind, dass Gott sie liebt. Ihnen wird auch Wohlstand versprochen, wenn sie an den Herrn Jesus glauben. Wenn sie einmal gebetet haben und ihm ihr Leben übergeben haben, dann ist alles gut und dann werden sie reich auf dieser Erde. Sie haben Vergebung ihrer Sünden und ihnen wird das Heil zugesprochen. Aber wir müssen nicht nur nach Amerika schauen, auch bei uns kommt dies immer mehr auch in die evangelikale Welt hinein. In Deutschland, ich denke, vielen von uns ist der Name Johannes Hartl ein Begriff, ein katholischer Charismat, der sehr beliebt geworden ist, nicht nur unter Katholiken, sondern auch unter Evangelikalen. Auch unter Baptisten. Viele Leute hören ihn, aber bei ihm ist kein Evangelium da. Wie denn auch? Und die Leute folgen diesen Leuten nach. Wieso? Weil sie ihnen das erzählen und das predigen, was ihnen in den Ohren kitzelt. Die Menschen wollen keine Prediger mehr hören, die ihnen die ganze Zeit sagen, dass sie verdorben sind und dass sie Sünder sind und dass sie Gnade brauchen. Die Menschen wollen hören, dass sie gut sind. Die Menschen wollen hören, die wollen motiviert werden, die wollen Balsam auf ihre Seelen bekommen. Und deswegen wenden sie sich ab von den Worten des Herrn Jesus Christus und fangen an, Leuten nachzufolgen, die ihnen nicht mehr das Evangelium predigen, die ihnen vielleicht ein bisschen Mut machen, mehr aber auch nicht. Und das ist das, was Paulus auch an Timotheus weiter sagt, im 2. Timotheusbrief, im 4. Kapitel. 4. Kapitel, 2. Timotheus, Vers 2. Dort sagt Paulus genau dasselbe. Er sagt, predige das Wort. Mit anderen Worten, predige das Evangelium. Predige den Menschen die Wahrheit. Zeig den Menschen ihren Zustand auf und zeig ihnen Christus auf. Predige das Wort, halte darauf zu gelegenen und ungelegenen Zeit. Überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne. All das wollen die Leute nicht hören. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehren aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden. Das war vor 2000 Jahren der Fall und das ist heute immer noch der Fall. Die Menschen können die Wahrheit nicht ertragen. Und deswegen suchen sie sich Lehrer und Lehren, die ihnen besser gefallen. Aber wir als bibeltreue Christen sind verpflichtet und stehen in der Verantwortung, Gottes Wort treu zu predigen. Dem Menschen voller Langmut und voller Gnade ihren Zustand aufzuzeigen und ihnen dann aufzuzeigen, dass Erlösung im Herrn Jesus Christus alleine zu finden ist. Das ist Gnade und das ist liebevoll. Nicht, wenn wir den Menschen über die Schultern streichen und ihnen zeigen, wie gut sie sind. Das wäre boshaft und teuflisch. Und dann würden die Menschen sich in einer falschen Sicherheit wiegen. Nur um noch ein Beispiel aufzuzeigen, dass es tatsächlich genauso präsent ist, wie ich es eben beschrieben habe. Ich denke, viele von euch kennen auch den Pastor Olaf Latzl aus Bremen, der aufgrund einer bibeltreuen Aussage gegenüber Homosexualität vor Gericht sich verantworten muss und wahrscheinlich seinem Amt enthoben wird. Er zeigt auf, dass evangelikale Pfarrer und auch Pfarrerinnen sich öffentlich von den Wahrheiten der Bibel absagen und sagen, das sind Fabeln, das sind Geschichten, diesen Dingen müssen wir keinen Glauben und kein Vertrauen mehr schenken. So weit sind wir gekommen, liebe Gemeinde. Und deswegen müssen wir verstehen, wir müssen unterscheiden können zwischen richtigen und zwischen falschen Lehren. Und deswegen zeigt Paulus oder zeigt Gott uns durch seinen Geist in seinem Wort deutliche Merkmale auf, Merkmale falscher Lehre auf, damit wir unterwiesen werden und dass von dieser Kanzel her immer die Wahrheit und das wahre Evangelium gepredigt werden kann. Diese falschen Lehrer in Ephesus damals haben sich von diesem Evangelium abgewendet und sie lehren dieses Evangelium nicht mehr. Sie zeigen den Menschen nicht ihren verlorenen Zustand auf und zeigen den Menschen nicht den Weg der Gnade in Jesus Christus auf. Das lehrt uns Paulus deutlich in Vers 3. Er sagt, dass diese falschen Lehrer anders lehren und nicht beitreten den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist. Sie wenden sich von diesen Dingen ab, sie wenden sich von dem Evangelium ab, von der gesunden Lehre. Wisst ihr, die gesunde Lehre unseres Herrn Jesus Christus besteht nicht nur aus den Zitaten von unserem Herrn Jesus in den Evangelien. Das sind nicht alleine die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Die Worte oder die Lehre unseres Herrn Jesus Christus besteht in der gesamten Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments. Die gesamte Bibel, das sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Schlag mit mir gemeinsam den Kolosserbrief auf. Dort wird uns deutlich, was die Worte unseres Herrn Jesus Christus sind. Kolosser 3, ab Vers 16. Dort schreibt Paulus den Christen: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und dann erklärt er, wie sie dieses Wort des Christus in sich wohnen lassen können und worin das Wort Christi besteht. Indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, also das Alte Testament, Lobliedern und geistlichen Liedern Gott singend in eurem Herzen in Gnade. Also das Wort Christi besteht aus dem ganzen Wort Gottes. Und Jesus Christus selbst ist das Wort. Er ist die Wahrheit. Jedes Wort, das wir in dieser Bibel finden, jedes Wort, das gehaucht wurde von Gott, ist das Wort Jesu Christi an die Menschen. Und diese Lehre, wenn wir zurückgehen, diese Lehre, sagt Paulus, ist die gesunde Lehre. Die gesunde Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Und damit wird ausgedrückt, dass die Worte der Bibel, dass Gottes Wort geistlich wohltuend ist. Dass die Worte der Bibel gesundmachend sind, dass sie heilbringend sind, dass die Worte der Bibel nahrhaft sind, dass sie geistlich stärkend sind. Das ist Das wird in diesem Begriff gesund deutlich im Griechischen. Es ist eine nahrhafte, eine heilbringende und gesunde Lehre. Das Evangelium heilt unseren geistlichen Zustand. Das Evangelium stellt uns in das rechte Licht. Und im Licht des Evangeliums erkennen wir Gott. Das Evangelium heilt unseren geistlichen Zustand und versöhnt uns mit Gott. Aber das Evangelium versöhnt uns nicht nur mit Gott, sondern das Evangelium versöhnt uns auch mit anderen Menschen. Das Evangelium heilt Beziehungen. Das Evangelium heilt geistliche Krankheiten und das Evangelium heilt sogar körperliche, physische Krankheiten. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht nur geistlich, sondern auch körperlich nahrhaft und gewinnbringend. Es gibt mehrere Verse in der Bibel, vor allem im Buch der Sprüche, wo dies deutlich wird. Ich lese aus Sprüche 4, Vers 22 den Vers. Dort heißt es, denn Leben, dort über Gottes Wort heißt es dort, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit dem ganzen Fleisch. Sie sind Leben denen, die sie finden, geistliches Leben und gleichzeitig Gesundheit für den ganzen Fleisch. Sprüche 4, Vers 22. Der ganze Körper wird gesund. Die Sünde, die hat nicht nur unseren geistlichen Stand zerstört und demoliert, sondern auch durch Sünde kommt so viel am Körper kaputt. Durch Drogen, durch Alkohol oder sonstige Dinge. Auch Unreinheit und Unzucht macht den Körper kaputt. Lügen und so weiter, Depressionen, all das kommt durch die Sünde. Viele, viele, viele Krankheiten kommen durch Sünde in das Leben von Menschen. Und das Evangelium ist heilbringend für Leib und Seele. Es ist kein Geheimnis, dass wenn es der Seele schlecht geht, dass es dem Körper schlecht geht. Und wenn das Evangelium unserer Seele wohltuend ist und uns befreit von Süchten und Zwängen, dann wird es auch unserem Körper gut sein. Aber diese Lehre ist nicht nur gesund und heilbringend, sondern sie führt auch zu Gottseligkeit. Heißt es hier am Ende von Vers 3. Sie führt zur Gottesfurcht. Also die klare Verkündigung des Evangeliums führt dazu, dass Christen in der Gottesfurcht wachsen, dass sie in der Heiligung zunehmen. Das Evangelium führt dazu, dass wir immer mehr so werden wie unser Herr Jesus Christus. Je mehr wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen, umso mehr werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Das ist also das Evangelium, das dich und mich errettet hat, das die Kraft hat, Menschen zu retten und zu heiligen. Und dieses Evangelium haben die falschen Lehrer abgelehnt und wollen nichts mit diesem Evangelium zu tun haben. Schaut mal, hier heißt es, wenn jemand, und damit meint Paulus diese falschen Lehrer oder allgemein, wenn jemand kommt und anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten. Diese falschen Lehrer lehren etwas anderes wie diese heilbringende Botschaft und sie treten diesem Evangelium nicht bei. Etwas anderes zu lehren bedeutet, nicht das Evangelium zu predigen. Das hat Paulus bereits in Kapitel 1, Vers 10 beschrieben. Kapitel 1, Vers 10b, dort heißt es, und wenn jemand etwas anderes lehrt nach der gesunden Lehre, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das Evangelium ist die gesunde Lehre und jemand, der etwas anders lehrt, das heißt jemand, der Evangelium plus Werke lehrt oder jemand, der die Gottheit, die Dreieinigkeit nicht lehrt oder wenn jemand gegen die Person Jesu Christi lehrt, wenn jemand gegen die Autorität der Bibel lehrt, das ist etwas anderes zu lehren. Man kann sich Christ nennen, man kann sich evangelikal nennen, aber man kann etwas anderes lehren wie das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Und das taten diese falschen Lehrer. Sie lehrten nicht das Evangelium, das Paulus verkündigt hat und das die Apostel verkündigt haben. Und hier heißt es auch, dass sie der gesunden Lehre nicht beitreten. Wir könnten hier auch übersetzen, dass sie nicht übereinstimmen mit den Worten der Bibel oder dass sie dem, was Gott sagt, nicht zustimmen. Sie geben ihr Okay nicht zu dem Wort Gottes. Welch ein Hochmut. Das Wort Gottes abzulehnen und zu sagen, nein, 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 das stimmt nicht ganz, wie es hier steht. Wisst ihr, ein Kennzeichen eines echten Christen und vor allem auch eines Predigers, der die Wahrheit lehrt, ist, dass er in der Heiligung wächst. Und in der Heiligung kann man nur wachsen, wenn man dem zustimmt, was hier steht. Wenn ich lese oder wenn ich eine Predigt höre und Gottes Geist spricht zu mir und ich stimme dem zu und ich will mein Leben danach ausrichten, dann wachse ich in der Heiligung. Diese falschen Lehrer sind nicht in der Heiligung gewachsen, weil sie dem Wort Gottes nicht zugestimmt haben. Falsche Lehrer haben vielleicht einen Schein von Frömmigkeit, aber sie wachsen nicht in der Heiligung, weil sie dem Wort Gottes nicht zustimmen. Und Paulus warnt hier und zeigt hier diese Kennzeichen auf und sagt, schaut mal, falsche Lehrer lehnen Gottes Wort ab. Sie lehnen Gottes Wort nicht nur ab, sondern sie verdrehen sogar sein Wort und predigen etwas anderes. Sie wachsen nicht in der Heiligung. Und wenn du das siehst, dann sei gewarnt. Hab keinen Umgang mit ihnen und lass sie nicht dienen und wirken in der Gemeinde. Daran sollte Timotheus erkennen, wer ein falscher Lehrer ist und wer nicht. Und anschließend in den Versen 4 und 5a zeigt Paulus auf, wieso die falschen Lehrer so lehren, was der Charakter dieser falschen Lehrer ist und auch, was durch ihre falsche Lehre entsteht oder durch diesen Charakter, den diese falschen Lehrer haben. Und das ist der zweite Punkt, den wir gemeinsam betrachten wollen, der Charakter der falschen Lehrer, die Verse 4 bis 5a. Paulus sagt also, wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, wenn jemand dies nicht tut, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streit, Frage und Wortgezänken. Das ist ein Charakter, das sind die Charaktereigenschaften dieser falschen Lehrer. Sie sind aufgeblasen, sagt Paulus hier. Wir können auch sagen, stolz, hochmütig. Das ist eines der Kennzeichen, eines der Charakterzüge eines falschen Lehrers. Er ist stolz und hochmütig. Er stellt seine Meinung über das Wort Gottes. Er denkt über seine Meinung höher als über die Autorität der Bibel. Falschen Lehrer versuchen Gott irgendwie rational zu erklären oder zu begründen, so wie die liberale Theologie in diesen Tagen. Sie versuchen Gott irgendwie rational zu verstehen und deswegen tun sie die ganzen Wunder aus der Bibel hinauszerren und sagen, all das kann nicht passiert sein. An so einen Gott glauben wir nicht. Und sie stellen sich über die Autorität der Bibel, indem sie hochmütig in ihrem Herzen sind. Sie machen sich Gott gleich, nein, vielmehr, sie stellen sich über Gott und sagen, das, was wir denken, wir sind klüger als Gott. Das, was er dort aufgeschrieben hat, das kann nicht stimmen, das kann nicht wahr sein. Und wir lesen in der Bibel immer wieder, dass die Hochmütigen in den Augen Gottes ein Greuel sind. Und dass Gott den Hochmütigen widersteht, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und ein Grund, weshalb Gott Stolz so sehr hasst, ist, weil sich jeglicher Stolz immer in erster Linie gegen Gott richtet. Stolz richtet sich immer in erster Linie gegen Gott. Denn durch den Stolz signalisiert der sündige Mensch, dass er Gott nicht braucht. Er zeigt Gott, dass er Gott nicht braucht, obwohl er doch abhängig ist von Gott, obwohl Gott doch sein Schöpfer ist. Der Hochmut beschreibt praktisch, wie das Geschöpf zu seinem Schöpfer sagt, ich brauche dich nicht und ich weiß besser, wie ich zu leben habe, als du es mir sagen kannst oder als du es mir sagen willst. Und Stolz war nicht nur die erste Sünde, die der Teufel begangen hat, und wodurch dann die gesamte Menschheit gefallen ist später. Sondern Stolz ist die Sünde, die Gott auch am meisten hasst. Im Buch der Sprüche lesen wir immer wieder, in Sprüche 8, Vers 13 als Beispiel, Stolz und Hochmut hasse ich, sagt Gott. Er hasst es. Oder in Sprüche 16, Vers 5, jeder Hochmütige ist dem Herrn ein Greuel. Gott verabscheut Hochmut. Gott hasst Hochmut abgrundtief, weil es sich immer gegen ihn richtet. Jede Sünde verdient den ewigen Tod und die Verdammnis. aber dennoch ist Stolz eine der übelsten Sünden, weil sie sich direkt gegen Gott richtet. Und diese falschen Lehrer stellten sich gegen Gott. Sie glaubten, ihre Lehre sei autoritärer als die Lehre Gottes. Und sehen wir das nicht auch in der katholischen Kirche, dass die Worte des Papstes mehr wert sind als die Worte aus der Bibel? Wir müssen nicht 2000 Jahre in die Vergangenheit reisen. Wir sehen diesen Hochmut der falschen Lehre auch heute, genauso wie sie damals gab. Paulus sagt weiter, dass sie nicht nur aufgeblasen sind, sondern sie wissen auch nichts. So ist er aufgeblasen und weiß nichts. Noch eine Charaktereigenschaft. Und Paulus bezieht sich hier auf das Evangelium. Paulus bezieht sich hier auf die gesunde Lehre, die er zuvor angesprochen hat. Die gesunde Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Sie wissen nichts von dieser Lehre. Sie wissen nichts von der heilenden Wirkung des Evangeliums. Sie haben die rettende Macht des Evangeliums in ihrem Leben nicht erfahren. Sie wissen nicht, was es heißt, versöhnt zu sein mit Gott. Sie wissen nicht, was es heißt, Vergebung der Sünden zu haben. Sie wissen nicht, dass der Mensch allein durch Gnade und allein durch Glauben gerettet wird. All das wissen sie nicht, weil sie hochmütig sind, weil sie sich über Gottes Wort stellen, weil sie Gottes Wort nicht akzeptieren und annehmen. Deswegen wissen sie auch nicht, was es heißt, gerettet zu sein. Ich möchte mit uns ganz kurz ins Alte Testament gehen, in den Propheten Hosea. Hosea ist hinter Daniel. Und hier wird uns auf schreckliche Weise aufgezeigt, was es bedeutet, wenn man nicht weiß, dass das Evangelium uns rettet. Was es bedeutet, wenn man keine Erkenntnis der Wahrheit hat. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Dort heißt es, mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Und jetzt wird beschrieben, wieso das Volk mangelnde Erkenntnis hatte. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, und hier redet er jetzt zu den Priestern, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr Priesterdienst ausübst und du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so werde auch ich deine Kinder vergessen. Hier sind Prediger, hier sind Priester, die sich vom Wort Gottes abgewendet haben. Und deswegen leidet das Volk Gottes mangelnde Erkenntnis. Mangelnde Erkenntnis. Und das führt zu Sünden. Dem ganzen Propheten Hosea wird beschrieben, wie das Volk Israel Hurerei gegen Gott treibt, Götzendienst betreibt gegen Gott. Einfach nur deswegen, weil sie keine Erkenntnis über Gott hatten. Mangelnde Erkenntnis. Und genau das zeichnet auch diese falschen Lehre aus, die hier in 1. Timotheus beschrieben werden. Sie haben keine Erkenntnis. Sie wissen nichts. Sie sind blinde Leiter, welche blinde Menschen führen. So wie die Pharisäer zur Zeit Jesu. Und wohin will ein blinder Mann jemanden führen, wenn er selbst nicht den Weg weiß? Paulus sagt weiter, dass sie krank an Streitfragen und Wortgezänken sind. Anders gesagt, diese Menschen haben ein krankhaftes Interesse, über belanglose Fragen zu streiten und über einzelne Wörter zu diskutieren. Ein krankhaftes Interesse zu diskutieren, zu streiten, Wörter auseinander zu pflücken und nicht unbedingt Wörter aus der Bibel, sondern philosophische Wörter, Geschlechtsregister, Fabeln aus der griechischen Götterwelt. Und darüber streiten sie, diskutieren sie, philosophieren sie stundenlang, anstatt das Evangelium zu studieren, das Wort Gottes zu studieren und darüber sich auszutauschen und das zu predigen. Darum bestand ihr Zeitvertreib. Ein wahrer Mann Gottes, ein Priester Gottes, ein Prediger sitzt zu Hause in seinem Kämmerlein allein mit seinem Gott und dem Wort Gottes und studiert dieses Wort, um dieses Wort zu kennen, um dann das Volk Gottes zu unterrichten, dass sie wissen, wie sie in den Wegen Gottes wandeln sollen. Und das taten diese falschen Lehrer nicht. Das taten diese falschen Lehrer nicht. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber auch in unseren Tagen und in unseren Kreisen sogar werden gewisse Fabeln berichtet und über gewisse Dinge gestritten, die absolut belanglos für unser Heil und unser christliches Leben sind. Zum Beispiel die Theorie, dass Gott die Welt nicht in 6 Tagen geschaffen hat, sondern in einer längeren Zeit. Und darüber wird tatsächlich in evangelikalen Kreisen diskutiert und gestritten, ob es doch jetzt tatsächlich 6 Tage waren, wie es in 1. Buch Mose steht, oder ob es nicht ein längerer Zeitraum war. Wieso bleiben wir nicht bei der Bibel? Wieso lesen wir die Bibel nicht und sehen, und es wurde Nacht und es wurde Tag und der zweite Tag und der dritte Tag und der sechste Tag? Wieso diskutieren wir? Genau das, was diese falschen Lehrer taten. Genau das, was der Teufel will. Dass wir uns nicht mehr über das Evangelium Gedanken machen und das Evangelium im Zentrum ist oder die Diskussion, ob die Erde jetzt flach ist oder tatsächlich eine Kugel. Ich meine, die Wissenschaft zeigt uns auf, dass die Erde eine Kugel ist, und das Wort Gottes zeigt uns dies genauso auf. Und wir verbringen unsere Zeit damit, dies zu erforschen und darüber zu diskutieren. Schwachsinnig. Wir müssen beim Wort Gottes bleiben und dieses studieren. Und vor allen Dingen Männer Gottes, die am Wort dienen, sollten sich nicht mit solchen belanglosen Sachen auseinandersetzen. Wir haben also gesehen, der Grund, weshalb die falschen Lehrer das Evangelium ablehnen und ein verdrehtes Evangelium predigen, liegt darin, weil sie erstens stolz und hochmütig sind und sich über das Wort Gottes stellen. Zweitens, weil sie das Evangelium nicht kennen, weil sie nichts wissen von der heilbringenden Botschaft. Und drittens, weil sie sich lieber über unnütze Themen Gedanken machen und über unnütze Dinge streiten, als über das Wort Gottes. Und welche Folge haben diese Charaktereigenschaften, diese falschen Lehrer? Was entsteht dadurch, dass sie hochmütig sind, dass sie nichts wissen, dass sie das Evangelium ablehnen? Paulus erklärt es uns am Ende von Vers 4. Dort heißt es, dass aus diesen aufgeblasenen Menschen entsteht Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die an der Gesinnung verdorben sind und die Wahrheit verloren haben. Das entsteht dadurch, Neid, Streit und böse Verdächtigungen. Bei diesen Diskussionen über diese Wörter und über die Fabeln fängt man an, sich zu beneiden. Der eine weiß ein bisschen mehr wie der andere und man fängt an, sich zu beneiden. Und dadurch entsteht dann auch Streit. Man versucht, den anderen niederzumachen. Und in diesen Diskussionen fängt man an, sich zu streiten, sich zu beneiden. Und wenn man auseinandergeht, dann fängt man an, böse Verdächtigungen übereinander zu reden. Man fängt an zu lästern. Man fängt mit einer Gruppe an, über diese Person zu lästern. Böse Verdächtigungen weiterzusagen. Dinge, die nicht stimmen über diese Person. Das passiert dadurch, wenn man sich nicht mit Gottes Wort beschäftigt, sondern versucht, seinen eigenen Stolz, seinen eigenen Ego hervorzubringen und zu zeigen, wie viel man weiß. Und wisst ihr, zu neiden, zu streiten und zu lästern, so wie Paulus es hier beschreibt, das sind Sünden, die in der Natur des Menschen sind, für die Jesus Christus gestorben ist. Jesus Christus starb, um uns von dieser Natur zu befreien, dass wir nicht mehr neiden, dass wir nicht mehr streiten und lästern. Lasst uns ganz kurz dazu den Kolosserbrief aufschlagen. Hier wird es wunderbar aufgezeigt. In Kolosser 3 wird uns aufgezeigt, dass wenn wir mit Christus gestorben sind, sind wir mit ihm auferweckt worden. Wenn wir an ihn glauben, haben wir ein neues Leben. Wir haben eine neue Natur. Wir lieben nun Gott und seine Gesetze und wir hassen die Sünde. Und dann sagt er in Kolosser Kapitel 3, Vers 8, jetzt aber, also wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir neue Geschöpfe in Christus sind, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund und so weiter und so fort. Diese Dinge legen wir ab, wenn wir Christen sind. Wir wachsen in der Heiligung. Und diese falschen Lehrer haben diese Dinge offensichtlich nicht abgelegt, weil sie niemals eine Wiedergeburt erlebt haben. Weil sie niemals erneuert wurden in ihrer Gesinnung. Sie lästerten, sie neideten, sie redeten schlecht übereinander, weil sie niemals die heilbringende Botschaft in ihrem eigenen Leben erfahren haben. Und das ist genau das, was Paulus auch weiter lehrt im Timotheusbrief, wenn er sagt, dass diese Menschen an der Gesinnung verdorben sind. Diese falschen Lehrer sind an der Gesinnung verdorben. Mit der Gesinnung ist das Denken und Handeln und die Empfindungen und Gefühle gemeint. Das, mit anderen Worten, das Herz. Sie sind in ihrem Herzen verdorben. All ihre Entscheidungen sind verdorben. Am deutlichsten wird beschrieben, was es bedeutet, in der Gesinnung verdorben zu sein. In Römer 8, Vers 7, dort heißt es, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Römer 8, Vers 7. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Der natürliche Mensch, jeder Mensch, der geboren wird, ist ein Feind Gottes, weil die Gesinnung fleischlich ist, weil die Gesinnung voller Sünde ist. Und wisst ihr, Feindschaft gegen Gott bedeutet, Gott zu hassen und alles, was von Gott kommt. Das ist die Gesinnung des Fleisches. Der natürliche Mensch liebt Gott nicht und er liebt seine Gebote nicht. Er rebelliert gegen Gott und er hasst Gott. Er hasst sein Wesen, er hasst seine Werke, er hasst sein Wort. Alles im natürlichen Menschen sträubt sich gegen Gott. Wenn wir am deutlichsten sehen wollen, was es bedeutet, eine feindschaftliche Gesinnung gegen Gott zu haben, dann müssen wir auf das Kreuz blicken. Denn der Sohn Gottes kam voller Liebe auf diese Welt, um uns mit Gott zu versöhnen. Und die Menschen haben den einzigen Weg, der uns rettet, ans Kreuz geschlagen. Sie haben Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, getötet. Sein Kreuz hat uns, sein Tod hat uns letztendlich mit Gott versöhnt. Aber hier sehen wir die Boshaftigkeit des Menschen. Dass Gott selbst kommt auf diese Erde und sie kreuzigen ihn. Und sie kreuzigen ihn. Aber uns, die wir von dieser feindlichen Gesinnung befreit wurden, durch den Tod Jesu Christi. Wir sind befreit worden von der Sünde, von der feindlichen Gesinnung gegen Gott. Nun lieben wir ihn und wir lieben seine Gebote. Wir wollen ihm nachfolgen und wir hassen die Wege, die wir einst gegangen sind und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und wir wollen ihm nachfolgen. Wir haben eine neue Gesinnung bekommen, eine neue Gesinnung. Das ist das, was uns ausmacht. Aber diese falschen Lehrer waren in der Gesinnung verdorben, sagt Paulus. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie niemals erneuert wurden, dass sie keine Wiedergeburt in ihrem Leben erlebt haben. Paulus sagt, dass sie in der Gesinnung verdorben sind und dass sie die Wahrheit verloren haben. Sie haben die Wahrheit verloren. Im Grundtext steht, dass sie der Wahrheit beraubt wurden. Das heißt, jemand von außerhalb kam und hat ihnen die Wahrheit weggenommen. Sie wurden der Wahrheit beraubt. Sie kamen in Kontakt mit der Wahrheit, aber jemand kam und raubte ihnen diese Wahrheit aus ihrem Leben wieder weg. Ich denke, jeder von uns kennt das Gleichnis von unserem Herrn Jesus Christus mit den vier Ackerböden, wo der Seemann kommt und den Samen aussät. Und die ersten Samen fallen auf den Weg. Und dann kommen die Vögel und picken diesen Samen weg. Und Jesus legt später dieses Gleichnis aus und sagt seinen Jüngern, in Markus 4, Vers 15, diese aber sind die an dem Weg, wo das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie gesät wurde. Sie wurden der Wahrheit beraubt. Wie viele Menschen wurden diese Wahrheit schon beraubt? Wie viele Menschen haben das Evangelium schon gehört und es fiel auf steinigen Boden und der Satan kam und hat ihnen diese Wahrheit weggenommen? Welch ein schrecklicher Zustand. Wenn man einmal die Wahrheit geschmeckt hat, wenn man einmal teilhaftig gewesen ist am Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde Jesu Christi, doch man hat niemals das Evangelium für sich in Anspruch genommen. Man hat diese Wahrheit niemals zu seiner eigenen gemacht. Man hat diese Wahrheit niemals zu seinem Eigen gemacht. Sondern man war so stolz und so hochmütig wie die falschen Lehrer. Und der Satan kam und raubte diese Wahrheit aus ihren Herzen wieder weg. Möge Gott Gnade schenken, dass niemand von uns in diesem Raum, in diesem Zustand sich befindet. Möge Gott Gnade schenken, dass diejenigen, die das Evangelium hören, nicht der Wahrheit beraubt werden, sondern dass Gott die Gnade schenkt, dass sie es für sich in Anspruch nehmen können und gerettet werden können. Paulus hat hier deutlich in den Versen 3 und 4 aufgezeigt, was Kennzeichen dieser falschen Lehrer sind und was auch Charaktereigenschaften dieser falschen Lehrer sind. Und was dazu führt, dass Streit, Neid und Lästerungen durch durch die falsche Lehre kommt und dass der Grund dafür darin liegt, dass sie in ihrer Gesinnung verdorben sind, dass sie niemals eine Wiedergeburt erlebt haben. Und hier stellt sich dann abschließend die Frage, was treibt diese falschen Lehrer an, in der Gemeinde Jesu zu dienen? Was haben diese falschen Lehrer in der Gemeinde zu suchen? Wieso dienen sie in der Gemeinde Jesu Christi? Zumindest geben sie vor, in der Gemeinde Jesu Christi zu dienen. Und das ist der dritte Punkt, den wir anschauen werden. Und auf diese Frage geht Paulus in Vers 5 ein. Dort heißt es, am Ende von Vers 5, sie meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Sie meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Das ist die Motivation. Das trieb diese falschen Lehrer an. Dieses Wort Gewinn oder Mittel zum Gewinn, was hier von Paulus gebraucht wird, bedeutet in diesem Fall Erwerbsmittel, finanzieller Gewinn. Also sie meinen, Gottseligkeit sei ein Mittel, Geld zu bekommen, finanziellen Gewinn für sich herauszuschlagen. Und an dieser Stelle wird deutlich, wie verdorben die Gesinnung dieser falschen Lehrer ist. Sie dienen Gott, um dadurch reich zu werden, um dadurch Vermögen aufzuhäufen. Der Gott, dem sie dienen, ist nicht der lebendige Gott der Bibel, sondern Geld. Sie dienen nicht dem lebendigen Gott, sondern sie dienen einem Götzen. Und ihre Motivation ist nicht das Reich Gottes, sondern ihr eigenes Reich. Sie wollen sich nicht Schätze im Himmel sammeln, sondern Schätze auf dieser Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen werden. Das war ihre Motivation. Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn, denken diese Menschen. Martin Luther hat diesen Vers folgendermaßen übersetzt. Dort heißt es, die meinen, Gottseligkeit sei ein Gewerbe. Also so wie eine Arbeitsstelle, ein Gewerbe. Ich mache diese Dinge halt, um Geld zu bekommen. Oder Hermann Menge übersetzt, weil sie an der Gottseligkeit eine Erwerbsquelle sehen. Eine Erwerbsquelle. Sie sehen hier nicht den Dienst für den lebendigen Gott. Sie sehen hier nicht die Gaben, die Gott einem gegeben hat, um sie einzusetzen, sondern sie sehen hier nur eine Erwerbsquelle. Sie sehen hier ein Gewerbe, wodurch sie reich werden können. Das trieb diese Leute an. Diese Menschen suchten Reichtum, Ehre, Macht im Dienst für Gott. Sie suchen ihre eigene Ehre, um sich selbst zu bereichern. Und das ist der Unterschied zwischen diesen falschen Lehrern und Dienern, wie zum Beispiel Paulus. Wir lesen mehrfach in der Bibel von Paulus seine Einstellung. Er sagt, ich bin ein Schuldner aller geworden, sowohl den Juden als auch den Griechen in Römer 1. Ich bin es schuldig, den verlorenen Menschen das Evangelium zu predigen. Ich bin es schuldig. An einer anderen Stelle sagt er, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Wehe mir. Jesus selbst lehrt uns, dass wir umsonst empfangen haben und umsonst sollen wir weitergeben. Das soll unsere Einstellung sein. Das soll unsere Motivation sein, zu dienen. Am Ende des Tages zu sagen, ich bin nur ein Knecht gewesen. Ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. Das soll unsere Motivation sein. Und nicht mit dem Ziel, uns zu bereichern für den Dienst, den wir tun. Wenn wir hier an die Pharisäer denken, dann haben sie genau das getan. In der Bergpredigt aus Matthäus 6 lesen wir immer wieder, dass die Pharisäer ihre Frömmigkeit vor den Menschen auslebten. Sie beteten an den Ecken, sie fasteten, dass es jeder sieht. Sie spendeten auch, dass es jeder sieht und sie saßen immer an den ersten Plätzen. Sie haben ihre Frömmigkeit vor den Menschen gesucht. Sie haben ihre Ehre bei den Menschen gesucht. Und Jesus tadelt sie und sagt, wir sollen nicht so sein. Wir sollen nicht so sein. Wenn wir Gott dienen, wenn wir beten, was auch immer wir tun für den Herrn, dann sollen wir es nicht tun, um von den Menschen gesehen zu werden und uns Reichtum auf dieser Erde anzusammeln, sondern für Gott, der in das Verborgene hineinsieht. Geschwister, wir haben bereits gesehen, dass Paulus nichts dagegen hatte, wenn man für das Evangelium gearbeitet hat, dann auch für das Evangelium Geld zu bekommen. Das haben wir bereits gesehen in Kapitel 5, wo es darum ging, wie wir mit den Ältesten umgehen sollen. Dass, wenn es möglich ist, dass wir den Ältesten finanziell unterstützen sollen. Jesus selbst hat es gelehrt, auch im Alten Testament lesen wir das immer wieder. Also Paulus geht es hier nicht darum, dass wir Älteste oder so kein Geld geben sollen. Sondern Paulus will hier aufzeigen, was ist die Motivation, wieso wir dienen. Was ist die Motivation dieser falschen Lehre gewesen? Nicht die Ehre Gottes, sondern ihr Geld. Und das soll bei uns nicht so sein. Ich denke, Paulus hat hier deutlich aufgezeigt, klare Kennzeichen dieser falschen Lehre, klare Charaktereigenschaften, auch die Motivation dieser falschen Lehre. Und Paulus hat dies im gesamten Brief, aber hier am Ende des Briefes nochmal so deutlich getan, damit Timotheus genau weiß, worauf er achten soll, wenn er in der Gemeinde dient. Und Gottes Wort hat uns dies genau aufgeschrieben, genau aufgezeigt, damit du und ich wissen und unterscheiden können zwischen richtigen und zwischen falschen Lehren. Das war die Intention, die Paulus hier hatte, uns mit auf den Weg zu geben. Ich hoffe sehr, dass wir diejenigen, die, oder dass ihr und wir diejenigen, die uns lehren, genau prüfen, wie die Bereer, dass wir jedes Wort prüfen. Letzten Sonntag kam ein Bruder zu mir und hat ein paar Wörter auf die Waagschale gelegt, die ich dann mit ein paar Sätzen korrigiert hatte, und dann waren wir wieder einer Meinung. Es waren nicht sonderlich großartige Dinge, wirklich belanglose Dinge, aber er hat sie gehört und war nicht ganz einverstanden und kam auf mich zu. Legt die Wörter auf die Waagschale, prüft eure Leute, ob sie die Wahrheit predigen oder nicht. Schaut, ob sie in der Gottseligkeit wachsen, ob sie Gottes Wort für sich selbst in Anspruch nehmen und in der Heiligung wachsen. Denn das, wie wir gesehen haben, ist ein Zeichen der falschen Lehre, dass sie es nicht tun. Sie wachsen nicht in der Heiligung, weil sie Gottes Wort nicht annehmen. Schaut, ob die Gemeinde in der Gottseligkeit zunimmt. Weil das ist ein Zeichen davon, dass das wahre Evangelium gepredigt wird. Wenn Menschen zugerüstet werden, wenn Menschen gerettet werden und wenn Menschen in der Heiligung wachsen können. Ich denke, was Paulus hier auf jeden Fall auch mitgeben will, ist an Timotheus und an dich und mich, dass wir uns mit solchen Leuten erst überhaupt gar nicht einlassen sollen. Dass wir gar keine Gemeinschaft mit ihnen haben sollen. Dass wir keinen Umgang mit ihnen haben sollen und nicht mitreden sollen über die Wortgezänke und über die Streitigkeiten, die aus ihrem Mund kommen, sondern dass wir uns abwenden sollen von diesen Menschen. Dass Gottes Wort unverfälscht und klar und deutlich gepredigt wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt und rein und heilig vor das Angesicht seines Vaters stellt. Möge Gott uns gnädig sein beim Nachdenken dieser Worte und möge sein Geist in uns wirken. Amen. Ich will euch bitten, nochmal aufzustehen zum Abschlussgebet. Herr Jesus Christus, wir sehen, wie kostbar dir dein Evangelium ist, weil du selbst mit deinem Blut dafür bezahlt hast, weil du selbst die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, um ein heiliges und gerechtes Leben zu leben, um für Sünde am Kreuz zu sterben. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du in unseren Herzen dass den Wert des Evangeliums immer, immer, immer größer werden lässt und dass wir heute durch dein Wort unterwiesen wurden und durch deinen Heiligen Geist gelehrt wurden, zu unterscheiden zwischen richtigen und falschen Lehren, auf dass die Verkündigung deines Evangeliums klar und deutlich von dieser Kanzel gepredigt werden kann und auch in den umliegenden Gemeinden, Herr. Sei gnädig mit deinem Volk und erwecke und beruf Männer und auch Frauen, die an deinem Evangelium festhalten, die dein Evangelium kennen und es lieben und es verkündigen zu deiner Ehre, bis du wiederkommst, Herr Jesus. Amen.